Bevor man das Wort öffnet, ist es immer gut, wenn man betet. Die Gründe dafür kennen wir nur zu gut und so möchte ich mit euch beten an dieser Stelle. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Vater im Himmel, dein Wort ist uns kostbar und wir verstehen und wissen, dass wir es nicht in unser Leben aufnehmen können, wenn dein Heiliger Geist nicht wirkt. So bitten wir jetzt, dass du deinen Geist entsendest zu uns, dass du es bist, der uns führt und leitet im Studium der Offenbarung, dass du es bist, der uns neue Visionen eröffnet, neue Blicke auf dich hin, Herr Jesus Christus, und dass diese Blicke uns verändern, wie du versprochen hast, durch Anschauen sollen wir verändert werden. Wir danken dir für die Reise, die wir in der Früh miteinander unternehmen dürfen, durch diese beiden zentralen Kapitel in der Offenbarung. Wir danken dir jetzt schon dafür, für das, was du uns bereithältst. Und wir freuen uns darauf. Lass uns in diesen beiden Stunden, die wir jetzt haben, aber auch wenn die anderen Referenten hier sind und wenn dort die Bibel studiert wird, lass uns aufmerksam sein auf dein Wort hin, dass es uns erfrischt und erfreut. Amen. Ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf Erden wohnen, nämlich allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Und er sprach. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn Gericht ist gekommen und betet an den, der Macht hat, Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen. Ach, das ist ja herrlich. Ihr kennt es auswendig. Vor einigen Jahren war das selbstverständlich, dass man das auswendig konnte. Und nicht nur das, sollte ich noch weitergehen? Und ein zweiter Engel folgte und der sprach. Und gut. Ich finde, dass diese Texte es wert sind, auswendig gelernt zu werden. Wir haben 5 Tage miteinander. Wenn ich das richtig berechnet habe, sind es, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, 7 Verse von Offenbarung 14, 6 bis 12. Ihr könnt also einen kleinen Frühstart hinlegen und heute bereits 2 Verse auswendig lernen, die ihr ja schon kennt. Also beginnt doch einfach mit Vers 8, denn Vers 6 und 7 kennt ihr schon, habe ich gerade gemerkt. Und bis zum Freitag habt ihr die dreifache Engelsbotschaft auswendig gelernt, falls ihr sie nicht schon könnt. Ist nicht schwer. Und am Freitag machen wir dann die Prüfung. Das sollte funktionieren. Es hat etwas für sich, wenn man Bibeltexte auswendig lernt. Ich merke, dass ich dadurch Sätze und Wörter verinnerliche. Ein bisschen mehr nachdenke über etwas, was ich sehr schnell lesen kann. Und dieses Nachdenken lohnt sich. Plötzlich beginnt sich vielleicht sogar ein Bild zu entwickeln. Man stellt sich diese 3 Engel vor, wie sie durch den Himmel fliegen. Und wie sie dann mit einem Megafon, mit lauter Stimme, verkündigen, wie das in die Erde schallt. Also ich fordere euch ein bisschen heraus, lernt die Verse auswendig. Ellen White hat an einigen Stellen in ihrem Schrifttum Bibeltexte empfohlen zum Auswendiglernen. Offenbarung 14, 6 bis 12 ist jetzt da nicht ausdrücklich dabei. Wahrscheinlich deshalb, weil damals die Adventisten sie wirklich konnten. Das war zentral für ihre Botschaft. Andere empfiehlt sie. Einer der Lieblingstexte, den sie zum Auswendiglernen gibt, ist Jesaja 53, der Leidensknecht. Auch der lohnt sich sicher. So, das mal an den Anfang gestellt. Das Herz der Offenbarung soll Kapitel 13 und 14 sein. So hieß es da im Untertitel zu dieser Kurzbibelschule-Einheit. Ist das wirklich so? Sind wir hier im Zentrum der Offenbarung? Ja, es ist leicht zu sagen, es ist das Zentrum. Man schaut einfach die Kapitel davor und danach und sieht, es hält sich etwa die Waage. Also ist es geografisch ungefähr die Mitte. Aber wenn ich hier von Zentrum spreche, meine ich nicht Geografie, sondern Thematik. Sind wir hier im thematischen Zentrum? Und das möchte ich mit euch ein bisschen in diesen 5 Tagen dann ansehen. Lasst mich mit Folgendem beginnen. Gestern hat Hannes Kovar davon gesprochen, dass wir 7. Tags-Adventisten sind und er hat den Wert auf 7. Tag gelegt. Lasst es mich für einen Moment auf Advent legen. Wiederkunft. Wir haben als Adventisten tatsächlich eine apokalyptische Botschaft, oder? Eine Botschaft für die Endzeit. Und diese Botschaft für die Endzeit kann an Kraft verlieren, wenn wir nicht Folgendes berücksichtigen. Und das möchte ich vorausstellen. 3 Punkte. Nummer 1, wenn wir Christus und die Liebe Gottes nicht in den Mittelpunkt stellen, dann verliert unsere apokalyptische Botschaft an Kraft. Hier ein Zitat dazu. Ich lese da aus der deutschen Übersetzung von Gospel Workers, Diener des Evangeliums. Und dort in der Ausgabe, die wir vom Saatkorn Verlag haben, auf der Seite 138. Es hat etwas mit der dreifachen Engelsbotschaft zu tun. Von allen, ich zitiere, von allen, die den Namen Christen tragen, sollen die 7. Tags-Adventisten Christum am meisten vor der Welt erheben. Die Verkündigung der 3. Engelsbotschaft. Ich verbessere das hier ein bisschen, weil die Übersetzung sagt 3 Engelsbotschaften. Im Englischen steht hier aber 3rd Angel's Message and not 3. Im Endeffekt ist es dasselbe. Die Verkündigung der 3. Engelsbotschaft fordert die Vorführung der Sabbatwahrheit. Das heißt, wir können gar nicht über die dreifache Engelsbotschaft reden, ohne über den Sabbat zu sprechen. Ich bin gespannt, wie sehr sich das mit Bruder Kova dann überschneiden wird. Diese muss mit den anderen in der Botschaft eingeschlossenen Wahrheiten verkündigt werden, aber der große Mittelpunkt aller Reden muss Jesus Christus bilden. Am Kreuze Christi begegnen sich Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden küssen einander. Das kommt von den Psalmen. Des Sünders Blick muss auf Golgatha gerichtet werden. Mit dem einfachen Glauben eines kleinen Kindes muss er auf das Verdienst des Heilandes trauen, seine Gerechtigkeit annehmen und an seine Gnade glauben. In diesem Buch betont sie seine Zusammenstellung von Zeugnissen und Hilfestellungen für Prediger. Und in dieser Zusammenstellung wird immer wieder betont, dass die dreifache Engelsbotschaft zentral ist zur Verkündigung. Mir gefällt dieser Abschnitt, weil sie sagt, über all die Sabbatwahrheit und die Verkündigung der Endzeit hinweg muss Jesus Christus Mittelpunkt aller unserer Reden sein. Das ist also der Punkt Nummer 1. Apokalyptische Botschaft verliert an Wirkung, wenn wir Jesus und seine Liebe, die Liebe Gottes, nicht in den Mittelpunkt stellen. Und zweitens, sie verliert ihre Kraft, wenn wir Christus nicht als Erlöser und als Richter verkündigen. Beides zusammengenommen. Ich kann nicht von Christus nur als dem Erlöser sprechen, wenn es um die Endzeitbotschaft geht. Denn die Endzeitbotschaft hier, wie sie beginnt, ist: fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Er als Richter ist der Grund dafür, dass wir verkündigen als Adventisten. Und Punkt Nummer 3, unsere apokalyptische Botschaft verliert an Kraft und an Wirkung, wenn wir die Dinge nicht beim Namen nennen. Und was damit Dinge gemeint ist, das werden wir dann hoffentlich ausfüllen können, aber ich möchte mal an dieser Stelle andeuten, mit Dinge geht es sicherlich darum, dass wir das Thema beschreiben, um das es in der Endzeit gehen wird. Der Konflikt über Sabbat und Sonntag und über all das, was damit zusammenhängt. Und das ist sehr viel. Wenn wir nicht die Tiere beim Namen nennen oder die antigöttlichen Mächte, was sie bedeuten. Wenn wir politisch korrekt sein wollen, dann brauchen wir keine apokalyptische Botschaft verkündigen. Denn, liebe Geschwister, das geht nicht. Man kann nicht politisch korrekt sein und Endzeitbotschaft verkündigen. Wie soll das funktionieren? So viel an den Beginn. Ein kleiner Vorgedanke. Gut, wir studieren die Offenbarung. Und ich möchte jetzt in der ersten Stunde, so bis vielleicht 10 Uhr, dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, möchte ich einen Überblick geben, um was es so in der Offenbarung ein bisschen geht. Und da dürft ihr mir jetzt etwas mithelfen. Dann die großen Themen der Offenbarung. Was denkt ihr? Ich kann ja das wiederholen, da brauchen wir jetzt nicht das Mikrofon herumreichen, weil ich denke, das sind kurze Gedanken. Was denkt ihr, was sind die großen Themen des letzten Buches der Bibel? Und man kann jetzt wirklich kaum was Falsches sagen, hoffe ich. Was sind die großen Themen, ja? Ja, was in Bälde geschehen wird. Oder? Du denkst an Offenbarung 1, ne? Gleich die ersten 3 Verse. Ja? Kampf, Konflikt, okay. Wiederkunft, klar. Die 7 Gemeinden, Kapitel 2 und 3. Antichrist. Falscher Prophet. Interessant, das Wort Antichrist taucht in der Offenbarung kein einziges Mal vor. Oder? Wo taucht das auf? Ja, in den Johannesbrief. Nur dort. Okay, Stefan? Sieger. Jesus, Gott. Ja? Hier? Anbetung Gottes. Bruder Helmich? Der Kampf. Und jetzt die 2 Gegenmächte. Licht und Finsternis. Jawohl. Die ganze Geschichte, die historische Schau von Ankunft zu Ankunft Christi. Bitte. Neue Erde. Das Ziel dort, ja. Gesang. Noch einmal. Gesang. Lobgesang, Hymnen. Könnt ihr euch noch erinnern an die Kurzbibelschule, wo wir über die Hymnen in der Offenbarung gesprochen haben? Wirklich? Das ist ja schon, ihr könnt euch erinnern, das ist klar. Das muss schon 14, 15 Jahre her sein. Boah.
Heiligtum,
danke. Kult, Heiligtum taucht immer wieder auf dort in der Offenbarung. Versiegelung. Jüngstes Gericht. Die Übrigen. Aber seid ihr schon fertig? Neue Erde, noch einmal bestätigt, ja. Änderung unseres Charakters.
Die Verkündigung des Evangeliums, der Vermeidungsbotschaft.
Ja.
Hochzeit des Lammes.
Was wir hier nennen, okay, Elfi.
Auch gewisse Gerichtsbotschaften, Plagen und so weiter sind natürlich auch drin.
Gerichtsbotschaften, Plagen.
Ich finde, es ist überhaupt ein Trostbuch für die Gemeinde.
Ein Trostbuch, jawohl. Okay, was wir hier nennen, das sind all das, was ihr hier sagt, sind Grundelemente der Botschaft der Adventisten, zumindest Mitte des 19. Jahrhunderts und auch heute noch. Zu jedem von diesen Punkten, die ihr genannt habt, könnte man eigentlich jetzt reden und sprechen, eine Bibelstunde geben, eine Evangelisation halten. Das ist ureigene adventistische Botschaft. Klar, denn adventistisch heißt ja Wiederkunft. Bitte. Das ist es auch. Es ist seelsorgerlich und es tröstet uns. Ich meine, wenn wir Hoffnung bekommen, dann muss es ja wohl das auch sein. Ja, nicht das eine ohne das andere. Gut. So, und jetzt kommt die schwierige Frage. Und was ist das wichtigste Thema? Offenbarung 1, Vers 1. Da wird es genannt. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Unsere Überschriften spielen uns manches Mal einen Streich. Wir kennen dieses Buch als die Offenbarung des Johannes oder die Johannes-Apokalypse. Aber das steht ja nicht da. Und das wisst ihr, es ist die Jesus-Apokalypse. Und wenn da steht die Offenbarung Jesu Christi, dann kann man das doppeldeutig verstehen. Hier, so wie es da steht, ist es seine Offenbarung, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. Was zeigt Jesus also seinen Knechten? Und einer seiner Knechte ist natürlich der Jünger Johannes. Erstens, er kann ihnen das zeigen, was er zeigen möchte. Es ist die Offenbarung, die Jesus gibt. Das können wir als Offenbarung Jesu Christi bezeichnen. Das, was er sagt, was er weitergibt, diese 22 Kapitel der Schau für die Zukunft und die Gegenwart. Und zweitens, die Offenbarung Jesu Christi kann auch die Offenbarung von Jesus sein. Die Offenbarung über Jesus Christus. Denn wir lernen in diesem Buch sehr viel über Jesus Christus. Was wir über ihn lernen, kann man vielleicht daran festmachen, dass wir ein paar Titel sammeln, die Jesus Christus in der Offenbarung hat. Und jetzt möchte ich dasselbe noch einmal machen. Jetzt denkt ihr mal an Jesus Christus in der Offenbarung. Und wir überlegen uns, mit welchen Titeln wird er dort bezeichnet. Und ich kann schon jetzt verraten, die Offenbarung ist das Buch in der Bibel, das die meisten Titel für Jesus Christus verwendet. Ihr könnt ein eigenes Studium über die Namen Jesu in diesem Buch anlegen. Und gehen wir nochmal durch, Bruder Helmich. Ja, das Lamm. Und denkt bitte daran, mit jedem Titel geht eine Botschaft einher. Machen wir das am Beispiel vom Lamm. Wenn wir an das Lamm denken, an was sollen wir denken? An das Opfer Jesu. Offenbarung Kapitel 5, dort wird er vorgestellt als das Lamm. Und dort steht dann auch gleich, warum er das Lamm ist. Er ist erwürgt. Es steht wie geschlachtet da, Vers 6. Und dann in Vers 9 und 10 wird erzählt, warum er geschlachtet worden ist. Damit er Menschen zu Priestern und Königen machen kann, damit er sie erkaufen kann, erlösen. Also das Lamm ist ein Symbol für die Erlösung. Jesus ist das Lamm. Für die anderen wollen wir das jetzt nicht machen, sonst kommen wir gar nicht mehr weiter. Aber welche Titel gibt es noch? Das A und das O. Der Erstgeborene, ja. Der Löwe aus Juda, der König, ja. Der treue Zeuge. Übrigens, Zeuge, was heißt Zeuge? Wenn wir jetzt dasselbe fürs Lamm machen, an was sollen wir denken, wenn wir der treue Zeuge hören? Bitte? Er vertritt mich. Mhm. Wahrheit? Er zeugt von etwas. Wenn ich euch das griechische Wort dahinter sage, dann kommt ihr vielleicht noch auf eine andere Idee. Der Zeuge heißt im Griechischen Martys. Märtyrer. Der treue Märtyrer. Durch seinen Tod gibt er ein Zeugnis, das wahrhaftig und treu ist. Der treue Zeuge. Natürlich denken wir vielleicht auch an das Zeugnis Jesu. Er gibt auch Zeugnis uns. Ja, er ist treu, indem er uns immer ein Zeugnis gibt. Das Zeugnis Jesu. Ja. Gut, welche Titel gibt es noch?
Das Wort Gottes.
Das Wort Gottes, jawohl. Ja? Ja, Herr über Könige auf Erden. Er wird der Herr aller Herren genannt und der König aller Könige. Ja, Offenbarung 19.
Morgenstern,
Kapitel 22. Ja.
Er ist unser Anwalt im Gericht.
Unser Anwalt. Ich überlege gerade, Hohepriester wird er in der Offenbarung nicht direkt genannt. Das ist im Hebräerbrief. Aber er taucht als ein Engel auf, der priesterliche Funktionen macht in Kapitel 8. Also da merkt man, er ist ein Priester. Ja. Bitte.
Ein starker Engel.
Kapitel 10, starker Engel, wenn wir ihn als Christus identifizieren. Und ich glaube, das stimmt. Ja.
Heilig und
Wahrhaftige. Heilig und Wahrhaftige. Ja. Menschensohn, Kapitel 14.
Michael.
Der Löwe aus Juda. Was haben wir noch?
Der zweite Adam.
Jawohl, der zweite Adam in den 7-Sendschreiben. Jedes Sendschreiben beginnt ja mit einer Vorstellung Jesu in einer anderen Form. Ja? Welche Titel kennt ihr noch? Ein Reiter auf dem weißen Pferd, ja, Kapitel 19. Nein, der Bräutigam, richtig. Hohepriester kommt im Hebräer vor, wird nur beschrieben, so als ob. War da hinten noch? Nein? Okay. A und O, so wie Gott. Ich schau mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich glaube, ihr habt fast nichts vergessen. Der Gesalbte, hat schon jemand Sohn Gottes gesagt? Das ist so selbstverständlich, gell? Ja? Sohn, dann Anfang und Ende, Wurzel Davids. Und ich glaube, das ist es schon. Das sind also so rund 2 Dutzend Titel, die Jesus Christus hier bekommt. Er ist das Zentrum der Offenbarung, eindeutig. Und deswegen, wenn wir in Offenbarung 13 und 14 im Herz der Offenbarung nachsehen, dann wollen wir auch was über Jesus dort entdecken. Wir möchten auch erkennen, wie Jesus dort ist. Denn in der Mitte von Offenbarung 14, Entschuldigung, von 13 und 14 in der Mitte, da haben wir ja eine Beschreibung in den ersten 5 Versen von Kapitel 14 über das Lamm, den Vater und die, die dem Lamm nachfolgen. Und da steht auch ein bisschen etwas über das Lamm drin. Noch mehr Einleitung. Die Offenbarung geht natürlich auch über Kult. Irgendjemand hier hat es schon erwähnt, das Heiligtum. Es würde jetzt zu weit führen, euch die Struktur der Offenbarung erklären zu wollen. Aber eine Sache ist doch interessant. Die Offenbarung besteht aus mehreren Abschnitten. Wir denken, es sind 7 an der Zahl. Manche meinen auch, es sind 8. Aber jeder dieser Abschnitte beginnt mit einer interessanten Einleitungsszene, die Jesus Christus in irgendeiner Form mit dem Heiligtum oder kultischen Dingen, also Dinge, wie sie damals im alten Israel zur Anbetung verwendet worden sind am Heiligtum, mit solchen Dingen in Verbindung steht. Wenn ihr das anschaut, dann beginnt das ganz am Anfang, Kapitel 1, einmal mit dem Menschensohn, der dasteht in einem weißen, langen Gewand, mit einem goldenen Gürtel, fast so wie ein Hohepriester am Versöhnungstag, wie er da erscheint. Und danach haben wir dann in Kapitel 2 und 3 die Botschaften der 7 Briefe. Dann kommt eine neue Einleitungsvision für den nächsten Abschnitt der Offenbarung. Die ist relativ lang, Kapitel 4 und 5.
Da haben wir plötzlich eine Szene in das gesamte himmlische Heiligtum. Eine Thronszene. Und von diesem Thron aus kommen dann die nächsten Botschaften, nämlich die sieben Siegel. Die gehen dann von Kapitel 6, 7 bis Kapitel 8, Vers 1. Ihr könnt da ein bisschen mitblättern, ja. Und dann, wie es am Anfang angefangen hat, erst eine Einleitungsszene mit etwas, mit einer Beziehung zum Heiligtum und dann die Botschaft, geht es weiter in Kapitel 8, 2 bis 5, habt ihr wieder so eine Einleitungsszene. Jesus, beziehungsweise ein Engel hier, das ist Jesus, der am Räucheraltar einen Dienst tut. Und von hier gehen dann die sieben Posaunen aus, die in Kapitel 8, 9 bis Kapitel 11, Vers 18 erwähnt werden. Und dann kommt die Einleitungsszene für unseren Abschnitt. Um die geht es mir jetzt. Die ist in Kapitel 11, Vers 19 zu finden. Das Interessante dieser Einleitungsszenen ist, dass sie nicht wahllos gegeben werden. Einleitungsszenen haben einen Sinn. Warum? Naja, so wie ich das am Anfang hier gemacht habe, ich habe versucht, eine kleine Einleitung zu geben. Das hat was mit dem Thema zu tun, was kommt. Und so auch hier, diese Szenen, die etwas Himmlisches oder etwas mit dem Heiligtum beschreiben, sollen auf das hinweisen, was kommt. Wenn also in 11,19 steht, der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel, dann hat das, was hier gesehen wird, etwas zu tun mit Kapitel 12 bis 14. Denn dort kommt dann ab Kapitel 15, ich denke es ist ab Vers 5, die nächste Einleitungsszene. Die Sicht auf den Tempel Gottes, die Sicht auf die Bundeslade, ist das, was uns begleiten soll, wenn wir das Herz der Offenbarung lesen. Warum das? Ist nicht schwer. Die Bundeslade ist das Zeugnis, das Gott gegeben hat. Sie wird ja auch die Lade des Zeugnisses genannt. Und warum Zeugnis? Weil Gott da hinein seinen Charakter gelegt hat, sprich die Gebote. Und wenn man dann in Kapitel 12, 13 und 14 weiterliest, dann merkt man rasch, dass es hier tatsächlich um die Gebote geht. Nicht nur um das Sabbatgebot, sondern um recht viele andere Gebote. Schaut zum Beispiel mal an, wir greifen wahllos, nicht wahllos, wir gehen chronologisch vielleicht durch, aber wir greifen hier einmal die 10 Gebote heraus. Kapitel 13, 1. An was erinnert euch dieser Vers? Welches der 10 Gebote? Lästerung an das dritte Gebot. Denn dieses Tier hat lästerliche Namen. Gotteslästerung. Kapitel 13, Vers 4. Sie beteten den Drachen an und sie beteten das Tier an. Erstes Gebot. Und dann werden in Vers 5 wieder die lästerlichen Namen genannt. Kapitel 7. Ihm wurde Macht gegeben zu kämpfen und mit den Heiligen und sie zu überwinden. Auch ein bisschen später steht, dass die, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden sollen. Übertretung des 6. Gebotes. Du sollst nicht töten. Oder Kapitel 13, Vers 14, sie machen sich ein Bild. Naja. Erinnert an das 2. Gebot. Ja? Das sieht so aus wie eine Handmeldung. Also, okay. Oder dann Kapitel 14, Vers 4, natürlich geistlich verstanden, diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Sie sind also treu geblieben. Das siebte Gebot steht da im Hintergrund. Kapitel 14, Vers 5. In ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie geben kein falsches Zeugnis. Neuntes Gebot. Ja, und wenn man dann natürlich zu Kapitel 14, Vers 7 kommt, erste Engelsbotschaft, dann merkt ihr, ist man schon vorbereitet. Die Bundeslade war am Anfang und wir haben schon, ich wiederhole, zweites, erstes, drittes, sechstes, siebtes, neuntes. Ja, und dann heißt es, betet an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Dann liegt es nahe, dass man sagt, das muss doch jetzt das vierte Gebot sein. Zumal an dieser Stelle die Wortwendung, die hier auch im Griechischen verwendet wird, in dieser Reihenfolge Himmel, Erde, Meer nur zweimal im Alten Testament vorkommt. Nämlich in Psalm 146, Vers 6. Wollt ihr das lesen? Also noch einmal. Himmel, Erde und Meer in dieser Reihenfolge, der gemacht hat, das kommt noch dazu, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer, kommt nur zweimal im Alten Testament vor. Psalm 146, Vers 6. Was steht dort? Der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Naja, was ist das? Das ist Schöpfung. Es geht hier um den Gott Jakobs, der das getan hat. Und auch das ist ein Zitat zu der ersten Stelle. Die einzig andere Stelle noch, die davon spricht, und das ist 2. Mose 20, Vers 11. Und den Text kennen wir nur zu gut. Der gemacht hat Himmel, Erde, das Meer und alles, was darinnen ist. Denn in 6 Tagen hat er das gemacht. Deshalb halte den 7. Tag. Wir haben hier in Offenbarung 14, Vers 7 eine deutliche Anspielung an das Sabbatgebot. Und diese Anspielung passt sehr gut zu all den Anspielungen, die es davor gab. Von Mächten, die die Gebote übertreten und von denen, die die Gebote halten, wie die 144.000, die sich nicht mit Frauen beflecken, die kein Falschzeugnis geben. Denn der treue Zeuge führt sie ja. All das ist eine Auswirkung dessen, dass man einen Blick auf die Bundeslade wirft und versteht, was jetzt kommt in diesem Zentrum der Offenbarung. Das hat mit dem Gesetz Gottes zu tun. Und weil es mit dem Gesetz Gottes zu tun hat, hat es mit seinem Charakter zu tun, mit sich selbst. Also diese Einleitungsvision in Kapitel 11, Vers 19 ist wichtig, denn sie setzt den Ton für das Herz der Offenbarung. Was wir auch noch wissen könnten, bevor wir dann studieren, ist, dass die Offenbarung in 2 Teile zerfällt, naturgemäß. Und die 2 Teile kann man unterschiedlich anlegen. Wenn man einfach nach dem Stil dessen, was da geschrieben steht, schaut, dann zerfällt es zwischen Kapitel 3 und 4. Denn die Kapitel 1 bis 3 sind dann der Brief, es hat einen brieflichen Charakter. Ja? Es heißt ja, schicke einen Brief an die Gemeinde, den Vorsteher zu Ephesus. Eigentlich steht da der Engel zu Ephesus und dann noch einen Brief an den Nächsten. Es ist wie ein Brief. Aber dann ab Kapitel 4 ändert sich das Ganze. Ab Kapitel 4 wird er gerufen und sagt, komm, steig herauf. Und dann steigt er herauf, eine Tür im Himmel öffnet sich und offensichtlich schaut er durch oder geht hindurch. Und dann ist er in einem prophetischen Teil. Dann sind plötzlich Symbole angesagt. Dann erscheinen auch die Tiere und andere Dinge, die interpretiert werden wollen. Da wäre also eine Unterscheidung vom Stil her zwischen dem Briefteil und dem prophetischen Teil, der sich dann bis zum Kapitel 22 hinzieht. Man könnte aber auch die Offenbarung in zwei Teile teilen, gemäß der Zeit, die sie hauptsächlich beschreibt. Und dann würde das heißen, dass man bis Kapitel 11 einschließlich mehr über den historischen Teil der Offenbarung spricht und dann ab Kapitel 15 mehr über den endzeitlichen Teil der Offenbarung. Also so zwei Hälften, historischer Teil und endzeitlicher oder eschatologischer Teil. Und diese Kapitel 12 bis 14 sind wie eine Kette in der Mitte, die beide zusammenhalten. Von der Geschichte her bis zur Endzeit. So diesen schönen Gesamtüberblick. Übrigens, woher kennen wir diesen Gesamtüberblick von der Geschichte bis zur Endzeit? Das ist aus dem Buch Daniel, ne? Apokalyptische Prophetie im Buch Daniel. Und das wird noch wichtig, wenn wir Kapitel 12 bis 14 nachher ein bisschen näher anschauen. So wäre der Mittelpunkt der Offenbarung so eine Kette, die beide Teile zusammenhält. Denn es ist sehr wohl viel Historisches drin, sprich zum Beispiel Kapitel 12, als auch viel Endzeitliches, Kapitel 13 und 14. Also eine Brücke, ein thematisches Zentrum auch, das es hier gibt. Was wir auch noch wissen sollten zur Offenbarung ist, dass dies das alttestamentlichste Buch überhaupt ist im Neuen Testament. Natürlich, das wissen wir, enthält es kein einziges Zitat, wenn man jetzt Zitat definiert als, was ist ein Zitat? 7 Worte in Reihenfolge, genauso wie es schon einmal war in der Bibel. Das werdet ihr nicht in der Offenbarung finden. Und trotzdem hat man das Gefühl, an jeder Ecke, an jedem Vers, wenn du um den Vers herumbiegst und einen neuen Vers liest, da begegnet dir das Alte Testament. Wie zum Beispiel gerade eben illustriert mit Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht. Das ist doch 2. Mose 20. Aber es ist eben nicht lange genug, dass man dann sagen kann, das muss ein Zitat sein. Sondern man nennt es dann eine Anspielung. Und schlaue Leute haben das einmal gezählt und sind auf 278 Anspielungen des Alten Testaments gekommen. Aber lasst mich gleich sagen, die Zahlen sind ganz unterschiedlich. Die reichen bis zu 400 Anspielungen auf das Alte Testament. Was bedeutet das für den, der dann die Offenbarung liest? Ja, sag es noch ein bisschen deutlicher. Wenn du die Offenbarung liest, dann...
Eigentlich kann ich die Offenbarung ohne die anderen Bücher der Bibel nicht verstehen.
Exakt. Ich brauche die. Wer Offenbarung liest, muss die Bibel kennen. Und das ist das Gefährliche. Wenn Leute neugierig sind auf die Offenbarung, aber die Bibel nicht kennen. Sowas gibt es häufig. Ne? Ich möchte gern was über die Offenbarung wissen. Aber wenn du nicht das Alte Testament kennst oder die gesamte Bibel, wie willst du dann die Offenbarung verstehen? Offenbarung ist ein Buch eigentlich für Bibelkenner. Natürlich kann man sie auch lesen für sich und man wird auch einiges lernen. Aber ihr werdet viel mehr davon profitieren, wenn ihr euer kollektives alttestamentliches und neutestamentliches Wissen mitbringt und dann lest. Auch das werden wir erleben, wenn wir die Offenbarung studieren. Und natürlich unter den alttestamentlichen Büchern, denke ich, sticht eines besonders heraus. Na, es ist schon klar, dass Hesekiel sehr viel in der Offenbarung zitiert wird. Und Sacharja, zitiert sage ich jetzt falsch, gell? Angespielt wird. Ja? Ihr müsst mich korrigieren. Und Sacharja auch. Da gibt es sogar ganze fette Dissertationen dazu. Aber das Buch, das wohl am deutlichsten zur Offenbarung spricht, ist das Daniel-Buch. Vor allem, wenn wir Kapitel 12 bis 14 dann studieren werden, da ist ja das Daniel-Buch präsent an jeder Ecke, fast schon. Ja?
Ich muss sagen, die Offenbarung ist die Fortsetzung von Daniel.
Ja? Natürlich. Zur Fortsetzung bin ich fast versucht, jetzt gleich in das erste Abteil einzusteigen.
Für mich waren auch interessant die zwei Schreiber dieser Bücher, Daniel und Johannes. Beide sind sehr alt geworden und beide haben am Ende ihres Lebens eigentlich den Erlöser gesehen, in der Vision. Also da kann man jetzt viel dazu sagen. Ich habe das einmal studiert, aber es war für mich faszinierend.
Beide waren in einem Exil, beide waren Propheten. Und haben nicht immer prophetische Visionen gehabt. Nur ein paar Mal in ihrem Leben, zumindest ist so berichtet. Ne? Aber das reicht. Es ist nicht schön. Da kann man eine Lektion draus ziehen, oder? Diese kurzen Offenbarungen, es sind ja kurz. Ne? Ich meine, wie lange geht es, wenn man das durchliest? 2-3 Stunden? Dann ist fertig. Nehmen wir an, das war eine kurze Offenbarung, die Johannes von Jesus bekommen hat, die reicht, um eine ganze Christenheit 2000 Jahre lang mit Hoffnung zu erfüllen. Wie viel Offenbarung brauche ich von Jesus Christus, die mir Energie schenkt für ein Leben voll Hoffnung? Und zwar ein ganzes Leben der Hoffnung. Es ist erstaunlich, wie Gott diese Energie verpacken kann, auch in kurzer Zeit. Und es tröstet mich, wenn es dann mal Zeiten gibt, wo es anscheinend Dürre zu sein scheint, oder? Ja, so wie ein Daniel, der zwischen Kapitel 8 und 9, 7 Jahre anscheinend nicht viel gehört hat von Gott und gebetet hat und da war nichts. Und dann kam es und alles macht wieder Sinn. Nicht predigen jetzt, gell? Ich denke gerade an die U-Bahn. Also Berlin haben wir gestern gehört. Berlin hat eine U-Bahn, gell? Ja, wer ist von Berlin von euch? Oder ihr wart schon in Berlin, ja? Ja, Bruder Helmich, klar. Da ist es doch oft so, U-Bahn, genau so ist es. Mit der U-Bahn, da taucht man unter. Ja? Und irgendwann, ich weiß nicht, warum sie dann U-Bahn heißt, aber man kommt dann an die Oberfläche auch mal wieder. Es gibt so manche U-Bahnen, die fahren tatsächlich am Lichte des Tages. Die müsste dann nicht mehr U-Bahn heißen, ne? Aber so ist es. Und dann, wenn man sich umschaut und die Gegend kennt, dann entdeckt man plötzlich, wo man ist. Und dann geht's wieder runter und ist man wieder irgendwo. Aber das, was man gesehen hat, zeigt einem, hey, ich bin am richtigen Weg. Es sei denn, in die falsche Bahn eingestiegen. Und so ist es manchmal mit Gott genauso. Kurze Offenbarungen, die Gott uns schenkt, die uns zeigen, du bist am richtigen Weg. Das macht Sinn. Schau die letzten 2-3 Jahre zurück. Ich habe dich geleitet. Und es geht weiter. Und man weiß nicht immer überall, wo man jetzt gerade ist und wie Gott führt. Aber wenn man dann kurz ans Licht kommt, dann sieht man, er hat geführt. Und man ist auf dem Weg zum Zielbahnhof. So ein bisschen kommt mir das manchmal auch bei diesen Propheten vor, die wir vielleicht sage ich lieber, die ich manches Mal so verstehe, als ob sie immer diesen direkten Kontakt zu Gott hätten, zu allen Tageszeiten und Nachtzeiten. Und ich dann merke, sie hatten auch vielleicht einige Höhepunkte im Leben, aber das hat völlig ausgereicht für sie. Es gibt mir Mut, wenn es auch in meinem Leben Höhepunkte gibt und Punkte, da lebt man einfach als Christ. Versteht ihr? Zurück zur Offenbarung. Wir haben also über Struktur gesprochen. Wir haben ein bisschen über den alttestamentlichen Hintergrund dieses Buches geredet. Wir haben gesehen, es hat zwei Teile und der Ankerteil, der das Historische und das Eschatologische, das Endzeitliche zusammenhängt, ist in der Mitte. Was es jetzt noch zu tun gilt, ist das, was ich eigentlich fast bei jeder Kurzbibelschule am Anfang in wenigen Minuten sage. Das ist, dass wir den Text studieren wollen mit frischen Augen. Und ich möchte noch mal kurz erklären, was das bedeutet, den Text mit frischen Augen lesen. Das heißt, dass ich an einen Bibeltext herangehe und offen bin für alles, was mir der Bibeltext zeigen kann. Dass ich, so gut es geht, nicht vorgefasste Meinungen mitbringe. Also das ist schwierig. Die habe ich natürlich in meinem Rucksack dabei, klar.
Aber trotzdem lasse ich mich auf den Bibeltext ganz neu ein. So, als ob ich ihn zum allerersten Mal lesen würde. Und jetzt kommt das Schwierige dabei. Und so, als ob ich das gesamte Bibelwissen, das ich habe, zu diesem Text dazu bringe. Ganz neu lesen, aber mit all dem Wissen, das ich besitze. Ist herausfordernd, aber es macht Freude, weil man hier und da Dinge feststellt, die interessant sind. Und so möchte ich auch mit euch hier diese zwei Kapitel mit frischen Augen lesen. Ganz neu. Manchmal sage ich dann, wir wissen nicht, was danach kommt. Das macht es auch noch spannend. Man liest Offenbarung 13, Vers 1 und 2, liest da von einem schrecklichen Tier und weiß noch gar nicht, was dieses Tier tun wird. Und dann fragt man sich, was wird es tun, was wird es tun? Und irgendwann kommt dann die Erklärung kurz und das macht es. Und dann ist man erschüttert und fragt sich, was macht Gott? Und da kommt nichts. Und dann kommt sogar noch ein zweites Tier. Und dann fragt sich wieder, ja und Gott? Und da kommt nichts. Und am Ende sieht es so aus, als ob alle, die irgendwie sich zu Gott halten, noch umgebracht werden. Und was macht Gott? Und dann kommt erst die Vision in Kapitel 14, die irgendwie Ruhe schafft. Obwohl immer noch nicht da steht, was Gott macht. Es steht nur da, die Gläubigen folgen dem Lamm. Und man weiß, das Lamm ist gestorben. Was wird also mit den Gläubigen in der Endzeit passieren? Sie folgen dem Lamm, wo auch immer das Lamm hingeht. Der treue Märtyrer. Ja, und die Auflösung kommt dann erst in der dreifachen Engelsbotschaft ein bisschen, was Gott dann wirklich tut. Ja. Also frische Augen lesen. Okay, ein letztes noch. Und dann habt ihr, ich bin ein bisschen früher fertig, ist auch nicht schlecht. Dann habt ihr die Einleitung überstanden. Ja. Die Offenbarung ist berühmt für verschiedene Auslegungsmuster. Vielleicht ist euch das auch schon bekannt. Und dann schadet es trotzdem nicht, wenn man es nochmal hört. Es gibt vier Zugänge zur Offenbarung. Und diese vier Zugänge haben natürlich dann auch vier unterschiedliche Interpretationen. Ist klar, wenn man zu einer Sache von einer bestimmten Seite kommt, dann sieht man sie in einer bestimmten Seite, oder? Also ich meine, wenn ich hier stehe, sehe ich euch von vorne, komme ich von hinten rein, sehe ich euch von hinten. Und das ist ein Unterschied, wie man dann den Raum beschreiben würde, ist ganz klar. Und so ist es auch in der Offenbarung. Wenn ihr einen bestimmten Zugang wählt zur Offenbarung, ups, da sollte ich nicht drankommen, dann werdet ihr die Offenbarung in einer bestimmten Weise sehen. Welche vier Zugänge gibt es? Ich beginne mal mit dem Zugang, der älteste Zugang ist, das ist der Historizismus. So sagt man das, Historizismus. Historizistische Zugang. Manche verkürzen das und sagen, das ist der historische Zugang, aber es ist nicht ganz korrekt. Historizistisch. Was bedeutet das? Historizistischer Zugang. Ja? Okay, ich lese euch mal meine Definition vor, was das heißt. Historizismus ist die Bezeichnung für eine Auslegungsschule. Schule meint, dass es da mehrere Leute gibt, die das so machen, die historische Erfüllung der Prophezeiungen in den apokalyptischen Büchern, also Daniel und Offenbarung, während der gesamten Geschichte zwischen dem Geben der Prophezeiung und dem Ende der Weltgeschichte legt. Alles klar? Okay, noch einmal auf Deutsch. Na, ich wiederhole noch mal auf Deutsch. Der Zugang, der die historische Erfüllung der Prophezeiungen von apokalyptischen Büchern, die Erfüllung, um die geht's, zwischen dem Geben der Prophezeiung und der Erfüllung in der Geschichte legt. Ich erweitere das jetzt ein bisschen, nicht nur bis zur Wiederkunft, in der Offenbarung geht es noch 1000 Jahre darüber hinaus. Aber es ist eine Schau der gesamten Geschichte, deswegen nennt man es historizistisch. in die Geschichte begründet, aber dann von der Geschichte weitergehen bis zum Ende der Zeiten. Ohne große Lücken, Gesamtlücken. Also ein klassisches Beispiel dafür ist sicherlich Daniel 2. Da geht es um die Statue und wir wissen, dass das goldene Haupt Nebukadnezar, sprich Babylon ist, das steht so dort, und dass am Ende das Reich Gottes kommt und dazwischen liegen noch ein paar andere Reiche. Wir haben hier also eine Erfüllung von Babylon bis zur Erfüllung der Zeit am Ende und dazwischen. Das ist die historizistische Auslegung. Das ist die älteste Auslegung in der Christenheit. So hat man auch die Offenbarung früher versucht auszulegen. Hat am längsten Tradition und ist auch heute noch eine Auslegung, die viele Adventisten vertreten. Die zweite Auslegungsmethode oder wie man hingeht an die Offenbarung, könnte man den Präterismus nennen. Präterismus, wie Präteritum. Was heißt Präteritum? Vergangenheit. Im Präterismus geht es um Vergangenheit. Das ist eine Auslegungsschule, die die historische Erfüllung der meisten Prophezeiungen in der Vergangenheit sieht. Also es hat sich schon ereignet. Die Prophezeiungen sind bereits erfüllt. Ja? Für die Offenbarung bedeutet das Folgendes. Wenn ihr die Offenbarung lest und einen präteristischen Ansatz habt, dann werdet ihr in Offenbarung 13 bei den Tieren ganz sicherlich kaiserliche, römisch-kaiserliche Mächte sehen. Das ist der Kampf der Christenheit damals gegen den römischen Kaiser. Und hat nichts mit der Endzeit zu tun. Das ist so, Präterismus. Man unterscheidet dann noch zwischen einem, zwischen einem historischen Präterismus und einem modernen Präterismus. Der historische Präterismus ist die, die glauben, dass diese Prophezeiungen damals gegeben worden sind, wirklich als Prophezeiungen für den römischen Kaiser. Dass also aus der Sicht des Johannes das noch Zukunft ist, also echte Prophetie. Moderner Präterismus sagt, manches davon ist sogar Prophetie, die einfach jemand danach geschrieben hat als Prophetie, aber die nicht wirklich prophetisch war. Ja, das war einfach schon erfüllt. Ja, und er macht es so, als ob es Prophetie wäre, um den Leuten zu zeigen, wie Gottes Wort so wunderbar gewirkt hat. Ja. Das wäre der moderne Präterismus. Präterismus also Vergangenheit. Diese Auslegungsschule begann mit Louis de Alcazar. Alcazar ist ein spanischer Jesuit, lebte von 1554 bis 1613. Und historisch gesehen ist das eine Auslegungsschule, die im Zuge der Gegenreformation aufgekommen ist. Hat natürlich historische Gründe. Ja, da gab es einen Martin Luther und ein paar andere, die behauptet haben, dass manches in Daniel und der Offenbarung von aktuellen Ereignissen spräche. Sprich, dass da ein gewisser Antichrist oder auch das kleine Horn von Daniel 7 der Papst wäre, der Papst in Rom. Und da das nicht sein kann, wenn man Leute wieder zum Glauben führen will, geht es schlecht, wenn die glauben, dass der Papst der Antichrist ist. Ist im Zuge dessen, in der Jesuitenschule sind dort zwei Auslegungsmethoden, soll man sagen, kreiert oder überlegt worden. Und eine davon ist der Präterismus, der alles in die Vergangenheit setzt. Und dann kann man natürlich nicht sagen, dass das Papsttum der Antichrist sei. Denn das ist ja schon Vergangenheit. Der Antichrist ist der römische Kaiser damals gewesen. Das ist der Vorteil, in Anführungszeichen, des Präterismus für die katholische Kirche. Eine dritte Auslegungsschule ist der Futurismus. Ja, das ist recht einfach jetzt, das ist das Gegenteil vom Präterismus. Der Futurismus deutet die Erfüllung der meisten biblischen der apokalyptischen Prophetien in die Zukunft. Nicht alle. Natürlich gibt es manche, die sind auch damals wirklich erfüllt worden. Aber vieles davon ist noch Zukunft. Der spanische Jesuit, der das kreiert hat, heißt Francisco Ribera. Ribera wie Ribéry. Nur mit A am Ende. Ja? Ribera, 1537 bis 1591. Und ihr merkt, auch die Zeit von dem, 16. Jahrhundert, genauso wie Alcazar, Gegenreformation, genau das war's. Übrigens, wenn ihr zur Gegenreformation mal was sehen wollt, in Österreich, in Oberösterreich gibt es eine Landesausstellung gerade, Renaissance und Reformation, auf Schloss Parz. Das ist da irgendwo bei Christkirchen, ja. Bad Schallerbach, Christkirchen, zwischen Wels und nördlich von Wels, okay. Und da waren wir kürzlich, meine Frau und ich, und da haben wir auch in den letzten Räumen Interessantes zur Gegenreformation lesen können. Wie in Österreich ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts die Gegenreformation eingesetzt hat, so welche Dekrete es da gab, bis hin zu den armen Salzburgern, ich glaube, das war 1731, 32 in den beiden Jahren, die dann gehen durften. Alle Protestanten wurden ausgewiesen. Es sei denn, sie tun sich wieder bekehren zum Katholizismus. Ne? Und diese Räume dort dokumentieren das in erstaunlicher Genauigkeit. Also vielleicht habt ihr mal Zeit für einen kleinen Ausflug. Bis dorthin fährt man nicht einmal eine Stunde. Und man kann sich das dort anschauen. Sehr interessant. Und, bitte? Knappe eine Stunde. Wir haben 50 Minuten gebraucht. Ja. Und wer den Weg nicht weiß, die Waltraud Schwab, die weiß, dass es in Christkirchen ist, die weiß sicher den Weg. Fährt fast, geht sehr schnell mit Autobahn und so. Was ich sagen wollte ist, die Gegenreformation ist dafür verantwortlich, dass diese beiden Auslegungsmuster auch an die Offenbarung natürlich herangetragen werden. Präterismus und Futurismus. Und ihr werdet staunen, wenn ihr es nicht wisst. Wenn ihr es wisst, werdet ihr weinen. Dass diese beiden Auslegungsmuster heute die gängigsten sind. In der Tat, der Präterismus ist die allgemeine wissenschaftliche Auslegung der Offenbarung. Wenn ihr die Offenbarung an irgendeiner Universität der Welt studieren wollt, nicht an der Universität des Universums, oder was war das? Dort nicht. Aber an irgendeiner Universität der Welt studieren wollt, dann werdet ihr, wenn ihr dort das Fach Offenbarung oder irgendwelche Teile davon belegt, automatisch präteristisch an das Buch herangehen. Das muss man wissen. Ja, das meinte ich mit Universitäten der Welt. Das muss man wissen. Und wenn ihr irgendetwas schreiben wollt dazu, in der akademischen Welt, dann wird es wirklich schwierig, es so zu schreiben, dass man die adventistische, historizistische Auslegungsmethode aufrecht erhält. Die ist nicht akzeptiert. Ja, aber man kann es versuchen. Es gibt dann noch eine vierte Auslegungsschule, die letzte, und das ist der Idealismus. Der Idealismus. Vertreter der idealistischen Bibelauslegung gehen einen völlig anderen Weg als die historizistischen, präteristischen und futuristischen Ausleger. Für sie spielt die geschichtliche Relevanz keine Rolle. Sie sagen, eigentlich ist es völlig egal, auf was die Offenbarung hinweist. Denn in der Geschichte werden immer wieder Situationen eintreffen, in denen manche dieser Dinge in Erfüllung gehen. Die Gläubigen werden immer wieder unterdrückt. Ist es nicht so? Und immer wieder werden die Gläubigen durch das Buch der Offenbarung Trost empfangen, durchzuhalten. Oder? Das heißt, jemand im 12. Jahrhundert, der geglaubt hat, im 13. oder 14. Jahrhundert, da können wir ja welche nehmen. Ja, wir heißen unsere südlichen Kollegen, die Waldenser zum Beispiel, die Albigenser, sind verfolgt worden. Ne? Haben die das Buch der Offenbarung genommen und Trost gefunden darin? Ja? Was wäre, wenn jemand gedacht hätte, das spricht zu ihnen? Wäre das falsch gewesen? Jemand, der gesagt hat, oh, jetzt erfüllt sich das so, hier lesen wir es doch schon davon. Und dann bekommt er Kraft. Und diese idealistische Auslegungsmethode nimmt also die geschichtliche Erfüllung ganz weg und sagt, es kann sich immer und immer wieder erfüllen. Wann immer. Und deswegen lasst uns nicht auf eine Erfüllung fixieren. Es kann sich auch in deinem Leben erfüllen. Was ist von so einer Auslegungsmethode zu halten? Bruder Wolf.
Naja, also wenn ich so die Argumente höre, die mögen ja oberflächlich gesehen auf manches passen. Aber mir fallen ganze Passagen ein, die da nicht Platz finden in dieser Argumentation. Das kann man nur als oberflächlich sehen. Das kannst du die ganze Offenbarung ja nicht durchhalten mit diesem Begriff.
Ja.
Mir kommt das hellenistische Denken in den Sinn. Es passiert im Verlauf der Geschichte immer wieder dasselbe. Und man schaut nur in die Vergangenheit beim Hellenismus und probiert aus dem Studium der Vergangenheit ein bisschen die Vergangenheit zu verstehen und auch das Jetzige, aber nicht die Zukunft.
Mhm.
Also das habe ich den Papst sehr vertritt. Der Papst sagt ja auch, dass eigentlich die katholische Kirche das hellenistische Denken hat.
Das Gefährliche bei dieser Auslegung ist, dass es ein bisschen etwas in uns widerhallt. Schau mal, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir die Bibel so, dass wir etwas daraus lernen. Macht ihr das nicht so? Ihr lest die Bibel und es gibt euch Kraft. Ich denke an einen Bibeltext, der mir sehr wertvoll geworden ist, Philipper 1, Vers 6, wo es darum geht, dass der, der in euch begonnen hat, das gute Werk, ist auch treu, dass er es vollenden wird an den Tag Jesu Christi. Dieser Text ist für mein Leben sehr bedeutungsvoll geworden. Ich habe das für mein Leben angewandt. Aber ganz ehrlich, das ist nicht das, was der Paulus gemeint hat. Er hat nicht an Martin Bröpstle gedacht und gedacht, der liebe Gott sagt ihm das jetzt. Er redet an die Philipper. Aber weil wir Bibel so lesen und zu Recht auch so lesen, dass wir darin Botschaften für uns entnehmen können und anwenden können. Jeder Tauftext ist genau das. Eine Botschaft persönlich ausgesucht für jemanden von uns, der sich taufen lässt. Aber für die Person ist der Bibeltext ja nicht ursprünglich wirklich geschrieben. Klar? Seid ihr einverstanden? Vielleicht legt Gott darin eine schier übermenschliche Botschaft hinein, sodass es mehrere betreffen kann. Aber ursprünglich ist ein Jesaja 43 an Israel geschrieben und nicht an mich, fürchte dich nicht. Und trotzdem, weil wir das so lesen, hört es sich am Anfang interessant an, eine idealistische Bibelauslegung, weil sie dieses persönliche Lesen jetzt überträgt und sagt, das hat Auslegungsmethode. So muss es ausgelegt werden. Und ich glaube, der Bruder Wolf hat hier ganz recht. Dann gibt es aber Stellen, die kann ich nicht so auslegen. Und die markantesten Stellen, lasst mich das nur sagen, sind wahrscheinlich Zeitprophezeiungen. Ja, ich meine, 42 Monate, ja, wo sind die in meinem Leben? Sobald ich zu apokalyptischer Prophetie komme, hält die idealistische Auslegung nicht das, was sie verspricht. Natürlich kann ich
apokalyptische Prophetie so lesen, dass es mir persönlich etwas bringt. Aber ich darf nicht sagen, das ist damit gemeint. Ja? Gut, jetzt haben wir hier noch zwei Wortmeldungen. Bitte.
Gehen wir heute nicht manchmal auch mit dem Zeichen der Endzeit zu tun? Matthäus 24.
Ja.
Ich gedacht vor 500 Jahren, das haben die gedacht im 30-jährigen Krieg, das haben die Waldenser und Albigenser schon so erlebt. Und das wird immer so sein, sodass wir das Zeichen der Zeit sehen, die haben sich in allen Jahrhunderten, kannst du die so anwenden. Mhm.
Und plötzlich sind sie keine Zeichen mehr.
Ja. Ja. Ich denke, was du sagst, stimmt schon. Aber wenn ich zum Beispiel die Offenbarung nehme, die sieben Gemeinden, ist ein Bericht an die sieben Gemeinden, aber auch an die gesamte Christenheit, an die gesamte Welt. Wenn Christus die Jünger aufklärt, worum es in der Geschichte geht, klärt er sie auf und gibt zu gleicher Zeit einen Geschichtsbericht ab über die ganze Menschheitsgeschichte. Die Sache umzudrehen, was sie dann tun, ist falsch. Aber ich denke, es ist auch was Wahres dran.
Das ist richtig. Das stimmt. Denn ich kann gerade bei den sieben Sendschreiben, sehe ich in erster Linie, dass sie für die damalige Zeit geschrieben sind. Und dann sehe ich, dass sie auch noch Zeitspannen in der Geschichte beschreiben. Ne? Und trotzdem, wenn ich dann zu apokalyptischer Prophetie komme, also nach den sieben Sendschreiben, nach dem Briefcharakter, da kann es schwieriger werden, ne, zu diesem prophetischen Teil der Apokalypse. Ja. Ja, genau. Genau. Ja.
In der präferistischen Auslegung, und ich denke an die sieben Sendschreiben, und das habe ich schon gehört in der Verkündigung, das galt damals für die sieben Gemeinden. Wo ist die Berechtigung, dass wir das auf die ganze Zeit der Geschichte übertragen oder auf uns heute anwenden?
Das ist eine interessante Frage, der ich jetzt nicht nachgehen möchte. Aber ich erinnere euch daran, es gibt, glaube ich, stilistisch eine Trennung zwischen Kapitel 3 und 4. Und mir scheint, dass die ersten drei Kapitel tatsächlich für die damals wichtig war, dass die für Ephesus, für Smyrna und wie sie alle heißen, gegeben worden sind. Und dass wir das Prinzip, wie wir Kapitel 2 und 3 auslegen, deshalb nicht übertragen dürfen auf den prophetischen Teil, weil es ein anderer Teil ist. Ja, also ich hätte nichts dagegen, würde jemand sagen, diese sieben Sendschreiben sind an die sieben Gemeinden damals gerichtet in der Türkei. Und haben zusätzlich eine, das kann man zeigen, warum das so ist, haben zusätzlich einen größeren Horizont, aber sekundär, nicht primär. Aber es gibt da einiges, was man da sagen kann, warum das auch auf die kirchengeschichtlichen Zeiten und auch auf die Endzeit zutreffen würde. Nur, da das ein anderer Teil der Offenbarung ist, darf ich das, wie ich da interpretiere, nicht automatisch auf die Prophezeiungen dann wie Kapitel 12 bis 14 übertragen. Das ist gefährlich. Ja. So, ich glaube, es ist genug der Vorrede. Und wir können jetzt zu unserem besonderen Teil hier kommen, in Offenbarung 12 bis 14. 13 und 14 ist ja angegeben. 12 habe ich deshalb nicht dazu genommen, weil ich denke, dass dies hinlänglich bekannt ist. Hätte ich es hinzugenommen, hätte ich euch Folgendes gesagt. Dass es in Kapitel 12 mit zwei Zeichen beginnt. Vers 1, erscheint ein großes Zeichen am Himmel. Was ist das erste Zeichen? Eine Frau. Diese Frau ist die Gemeinde Gottes, begleitet mit der Sonne und der Mond unter ihren Füßen. Ich will jetzt da nicht die ganze Auslegung bringen, was das sein könnte oder was es sein müsste. Aber wir sagen mal, das ist die Gemeinde, denn sie wird ja dann auch verfolgt von dem zweiten Zeichen. Vers 3. Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Wir haben also zwei große Zeichen. Beide am Himmel. Die Frau und der Drache. Und damit haben wir ganz am Anfang in Kapitel 12 bereits die beiden Kontrahenten des großen Kampfes,
der sich auf der Erde abspielt, beide am Himmel gezeigt. Der Drache, Satan, die Schlange, bekannt. Die Frau, die Gemeinde. Satan gegen das Volk Gottes. Und dann geschieht lange nichts. Entschuldigung, natürlich geschieht eine Menge. Aber in Kapitel 15 taucht plötzlich wieder ein Zeichen auf. Vers 1. Und beachtet, wie es dort steht. Es sind übrigens die einzigen drei Mal in der Offenbarung, an denen ein Zeichen auftaucht. Und alle drei Male taucht das Zeichen am Himmel auf. Und dieses weitere Zeichen wird sogar eingeleitet mit: und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel. So, jetzt eine kurze Frage. Wenn ich sage, ich sehe ein anderes Zeichen, was impliziert das andere? Ja, es muss vorher schon was gegeben haben. Jetzt schaue ich also in der Offenbarung, wenn ich in Kapitel 15, 1 bin, aha, wo sind die anderen Zeichen vorher? Frische Augen? Ja, das muss das sein in Kapitel 12, Vers 1 und 3. Wir haben also drei Zeichen. Deswegen nenne ich manches Mal diese Kapitel Offenbarung 12 bis 15, 4, wenn man jetzt ganz genau nimmt, sagt man von 11, 19 bis 15, 4, die Vision von den drei Zeichen. Zuerst das Volk Gottes, die Frau, dann Satan, der Drache, und dann kommt Gottes Antwort, die so lange gewartet hat. Denn was ist dieses andere Zeichen? Es war groß, es war wunderbar. Sieben Engel, die hatten die sieben letzten Plagen, denn damit ist vollendet der Zorn Gottes. Fragt man sich, wieso soll das wunderbar sein? Weil es endlich die Antwort Gottes ist auf den Kampf, den Satan so vehement führt auf der Erde. Die Antwort Gottes sind die Plagen. Das ist genau das, wovor in der dreifachen Engelsbotschaft gewarnt wird. Und damit haben wir die dreifache Engelsbotschaft so mittendrin irgendwo angesiedelt. Sie ist da, wenn es den Kampf schon gibt zwischen Frau und Drache, aber sie kommt, bevor das großartige Zeichen Gottes, nämlich sein Gericht, sein Zorn, in Erscheinung tritt. Diese Kapitel gehören zusammen. Ich hätte euch noch gesagt zu Kapitel 12, dass es noch weiter diesen Überblick schenkt. In Vers 6 sehen wir eine Zeitprophezeiung von 1260 Tagen. Das ist die Zeit, in der die Frau in der Wüste von Gott versorgt wird. Dieselbe Zeitspanne wird in Vers 14 noch einmal erwähnt. Dort habt ihr die Frau in der Wüste, wo sie ernährt wird. Dort wird die Zeitspanne eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit genannt. So wissen wir, dass die 1260 Tage dasselbe sind wie dreieinhalb Zeiten. Ist übrigens auch ein Auslegungsschlüssel dafür, warum in Daniel die dreieinhalb Zeiten 1260 prophetische Tage sind. Das steht ja nicht dort, dass es 1260 Tage sind, aber in Offenbarung wird es hier sehr klar gemacht. Ja? Und das ist die Zeit von 538 bis 1798. Warum das so ist, könnt ihr mich gerne noch in der Fragestunde dann fragen, wenn ihr das wissen wollt. Aber es könnte sein, dass ihr dort dann andere Fragen habt. Deswegen gehe ich mal auf das nicht ein. 538 bis 1798. Worauf ich hinaus will, ist, dieser ganze Kampf, der sich da abspielt, der bereits in Kapitel 12 beginnt, stellt Satan als den Verlierer dar, schon von Beginn an. Auch wenn es so aussieht, er würde gewinnen, er ist der Verlierer und er bleibt der Verlierer. Ihr seht es gleich hier im Vers 4. Die zweite Aktion des Teufels ist, dass er vor die Frau tritt, um das Kind zu fressen, sobald sie geboren hätte. Und Vers 5, sie gebar dann einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiten sollte. Die Sprache ist klar. Das ist also der Messias, der hier geboren wird. Aber ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Ja, was ist mit dem Drachen? Ja, der wollte das Kind fressen und das Kind ist weg. Aha. Also was macht der Drache dann? Er richtet seinen Zorn gegen die Frau. Und dann wird kurz erklärt in Vers 7 bis 12, was da im Himmel passiert. Da kämpft der Drache auch im Himmel gegen Michael, der da in den Himmel gefahren ist. Und der Drache wird verstoßen aus dem Himmel. Mir ist schon klar, dass dieser Text häufig dazu verwendet wird, um zu zeigen, dass am Anfang aller Geschichte, noch bevor die Erde erschaffen wurde, bevor die 7-Tage-Schöpfung war, dass es einen Sündenfall im Himmel gab und Satan hinausgestoßen wurde. Aber so wie das hier angeordnet ist im Text, könnte es auch die Zeit sein, wo er endgültig aus dem Himmel verbannt wird. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Denn das ist ja auch das Thema hier in Vers 10 und 11. Das überwunden wird, Vers 11, durch des Lammes Blut. Ja? Also auch hier verliert der Teufel. Egal, ob es jetzt am Anfang der Zeiten ist oder dann, wenn Jesus in den Himmel geht und sagt, Satan, du hast als Vertreter dieser Erde hier keinen Platz mehr. Ich bin jetzt der Vertreter, der rechtmäßige Vertreter der Erde. Und so wird Satan auch aus dem Himmel geworfen. Also weder im Himmel hat er eine Chance, noch gegen das Baby hat er eine Chance. Also Vers 13, als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau. Und was passiert? Die Frau wird ernährt in der Wüste. Wieder geht der Drache leer aus. Er schickt zwar dann einen Strom in Richtung Frau, aber Vers 16, die Erde hilft der Frau und es passiert nichts. Kein Wunder, dass der Drache immer zorniger wird. Vers 17, Drache wurde zornig über die Frau. Und jetzt geht er hin und kämpft gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten, das Zeugnis Jesu haben. Das ist der Vorspann für Kapitel 13 und 14, der erklärt, wo kommt der Zorn des Drachen her? Der Zorn des Drachen kommt daher, dass er ein ständiger Verlierer ist. Verloren gegen Christus auf der Erde, verloren gegen Christus im Himmel, verloren gegen Gottes Volk in der Geschichte, weil Christus ihr hilft. Und so möchte er jetzt diesen Augapfel Christi antasten, um Christus zu verletzen. Er tritt hin gegen die übrigen. Diese übrigen werden hier durch zwei Merkmale gekennzeichnet. Sie halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Ich denke, dass Bruder Kova über das noch ein bisschen sprechen wird, also lasse ich das mal außen vor. Aber eins ist klar, wir befinden uns in einer Zeit jetzt, die nach den 3,5 Zeiten geschieht, nach dem Mittelalter, nach 1798. Wir befinden uns im Endzeitkampf des Drachen gegen das Volk Gottes. So, jetzt schaue ich. Braucht ihr eine Pause?